etwas, wie vielfältig unser Gott ist, oder? Währenddem ich spreche, wird Barbara Hof hier vorne ein Bild an die Wand malen. Und das ist auch ein Ausdruck davon, wie Gott eben vielfältig ist und auch so zu dir sprechen kann. Nicht nur durch Worte, sondern auch durch ein Bild, das spontan entsteht, währenddem ich da etwas weitergebe, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Es ist so ein Experiment, aber lasst euch überraschen. Die wichtigste Frage eines Marathonläufers ist, wie teile ich meine Kräfte ein, damit ich bis zum Ziel durchhalte? Oder eine der häufigst gestellten Fragen unter christlichen Führungskräften lautet, wie kann ich bis zum Ende meines Lebens für Gott fruchtbar sein? Darum das Thema heute, wie bleibt mein Feuer für Jesus am Brennen? Auch wenn ich 30, 40 oder 50 Jahre mit Jesus unterwegs bin, auch wenn ich Enttäuschungen erlebe, wenn Gott nicht auf meine Gebete antwortet oder ich von Christen enttäuscht werde. In der Bibel nehmen 2/3 aller Leitungspersonen kein gutes Ende. Hast du das gehört? 2/3 aller Leitungspersonen, Könige, Propheten, Priester, Führer, kein gutes Ende. Und vielleicht hast du auch selbst in deinem Leben schon beobachtet, dass es Menschen gab, die waren begeistert mit Jesus unterwegs und irgendwann haben sie abgehängt und sich distanziert von ihm. Oder vielleicht kennst du das selber aus deinem eigenen Leben, dass es Phasen gibt, wo es kein Feuer mehr gab. Höchstens noch etwas Glut übrig blieb in deinem Leben. Und wenn das heute auf dich zutrifft, dass du sagst, eigentlich brennt mein Feuer gar nicht mehr für Jesus, vielleicht hat es auch nie gebrannt, dann habe ich heute die gute Nachricht, Jesus will dein Glaubensfeuer heute neu entfachen. Jesus will ein Feuer anzünden in deinem und meinem Leben, das brennt und nie mehr aufhört und das weitergeht. Und darüber möchte ich euch ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich blicke auf gut 34 Jahre zurück. Also ist nicht mein Alter. Also eigentlich ja schon. Also gut 34 Jahre blicke ich zurück auf ein Leben, mit dem ich mit Jesus unterwegs bin. Und mein Feuer brennt heute an meinem Geburtstag natürlich besonders groß. Aber das Feuer des Glaubens ist kein Selbstläufer, auch in meinem Leben nicht. Ganz am Anfang meines Dienstes hier in St. Gallen, da gingen wir mit unserer Gemeindeleitung zu einem Coach und der hat unsere Persönlichkeiten unter die Lupe genommen, unsere Schwächen und Stärken aufgezeichnet und wie wir gut zusammenarbeiten können. Und dann am Schluss dieses Wochenende nahm dieser Coach unser damaliger Gemeindeleiter Röbi Rüegg zur Seite und sagte, wenn du willst, dass dieser Mann in ein paar Jahren, dieser junge Mann, da war ich noch jünger, wenn du willst, dass dieser junge Mann in ein paar Jahren nicht in einem Burnout in der Klapsmühle landet, dann achte gut auf ihn. Und Röbi hat seine Aufgabe gut gemacht. Vielen Dank. Ich habe meinen Teil dabei beigesteuert und der Rest ist Gnade. Wie groß jetzt die Anteile sind, das ist nebensächlich. Die Tatsache ist sowieso, Gnade Gottes ist größer als dein und mein Leben. Und so gebe ich heute 3 Essenzen weiter, so Grundsätze, so Basics, wie kann mein Feuer am Brennen bleiben für Jesus. Sprüche 26, Vers 20 heißt, wenn kein Holz mehr da ist, verlischt das Feuer. Wenn kein Holz mehr da ist. Ja, was für eine Binsenwahrheit, sagst du vielleicht. Ist ja klar, aber was hat das für eine Konsequenz für deinen Glauben? Ganz einfach, umgib dich mit Menschen, die ein Feuer für Jesus in sich tragen. Umgib dich mit Menschen, die bestrebt sind, dass Jesus der Mittelpunkt ihres Lebens sein darf. Die Jesus an erste Stelle setzen. Meine Eltern haben den Glauben an Jesus mir von klein auf liebevoll vermittelt. Die einen merken das heute noch. Gewisse Auswirkungen vergehen wahrscheinlich nie. Aber ich hatte einseitige Lähmungen. Und was mich dann mehr beschäftigte, war, ich hatte eine Sprachbehinderung, die hat mich ziemlich beschäftigt, so die ersten 12, 13 Jahre, sehr viele Mühe bereitet. Und ja, in den ersten Schuljahren bekam ich gar keine Noten. Unsere Lehrerin sagte jeweils zu meinen Eltern, auch eine 1 wäre noch viel zu gut, oder? Den kann man nicht benoten. Meine Mutter musste sich verpflichten, täglich eine Stunde mit mir Deutsch zu lernen. Ich wollte wegrennen, sie hat mich mit ihren starken Armen festgehalten. Ich weinte, sie manchmal auch. Aber was sie vor allem machte, sie betete mit mir, über mir und sprach so Gottes Wahrheiten in mein Leben hinein. Und durch das wuchs ein Bewusstsein in mir, dass es da einen Gott gibt, der irgendwie über meinem Leben wacht, der mich gern hat, der mich liebt, so wie ich bin. Auch wenn ich mich verglichen habe mit meinen älteren Geschwistern, die haben die Schule einfach mit links gemacht, oder mit meinem Nachbarn, mit meinem besten Freund damals. Und wie das halt so ist, dann kommt man ins Grübeln, oder? Dann denkt man, was ist mit mir los? Was ist mit mir falsch? Aber dieses Bewusstsein begann zu wachsen, und ich merkte, da gibt es einen Gott, der mich liebt, so wie ich bin. Ich bin angenommen bei ihm und er sieht mein Leben, er sieht meine Sorgen. Ich kann vor ihm sowieso nichts verbergen und darum begann ich so eine kindliche Beziehung zu diesem Gott zu pflegen. Meine Mutter sagte immer, Andreas, irgendwo hat Gott einen Platz für dich vorbereitet auf dieser Welt. Sie wissen nicht wo, aber das wird dann Gott schon zeigen. Anscheinend war dieser Platz in den letzten 20 Jahren hier in St. Gallen. Mit 12 stand ich einmal vor dem Spiegel in unserem Badezimmer und sagte zu mir selber, es wäre besser, ich würde nicht leben. Meine Eltern, meine Lehrerin, meine Logopädinnen haben ja nur Probleme mit mir. So, das war meine Ansicht, das war so meine Sicht der Dinge. Meine Perspektive, da sah ich mich als Problemverursacher. Und wenn es mich nicht gäbe, dann wäre ein Problem ja aus dieser Welt geschaffen. Und genau in dieses zerbrechliche, fragile Leben hinein kam Jesus mit seiner Liebe, mit seinem Feuer. Und wenn ich meine Geschichte erzähle, dann was ich ja oft auch tue, dann mache ich Menschen Mut. Schon unzählige Menschen Mut machen dürfen mit meiner Geschichte, weil gerade in diesem Punkt, wo du denkst, ich habe nichts vorzuweisen vor Gott, ich habe nichts zu bieten, dort ist das Holz begraben, das Gott gebrauchen will, um das Glaubensfeuer in deinem Leben zum Brennen zu bringen. Gerade dort, wo du an deine Schwächen, an deine Limiten kommst, dort ist das Holz begraben, das Holz zum Feuer. Es war Pfingsten 1983, ich war da 12,5 Jahre alt, als der Referent dort in diesem Pfingstlager einen Becher zur Hand nahm, der sah etwa so aus und der war leer. Und dieser Becher verglich er mit unserem Leben. So sieht dein Leben aus, sagte er. Und das hat mich irgendwie getroffen. Dieser Becher ist leer. Wozu ist er geschaffen? Damit man ihn füllen kann. Damit Menschen, die durstig sind, daraus trinken können. Und ich fühlte mich leer. Ich war auf der Suche nach der Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Aber diese Friede hatte ich nicht. Ich sehnte mich, versöhnt zu sein mit Gott, zu wissen, dass mein Leben hier auf der Erde zu Ende ist, dass es bei Jesus weitergeht. Und das hat mich so innerlich bewegt, dass ich nach Hause ging. Also das Pfingstlager wurde abgebrochen, es hat nonstop geregnet, es hat uns alle fast weggeschwemmt und es wurde abgebrochen. Ich ging innerlich bewegt nach Hause und ging zu meiner Mutter und sagte, ich möchte mit dir beten, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Und ich habe gebetet und dieser Friede und diese Gewissheit kam in mein Leben hinein und hat mich nie mehr verlassen. Dass ich ein Kind von Gott sein darf, dass meine Schuld getilgt ist, vergeben ist, dass ich versöhnt bin mit Gott. Das war vor gut 34 Jahren. Und jetzt die Frage, wie kann ich jetzt mein Feuer des Glaubens, wie kann das heiß bleiben? Umgib dich mit Menschen, die ein Feuer für Jesus haben. Aus einem Holzscheit allein entsteht noch kein Feuer. Es braucht mehrere. Und ebenso ist es auch mit dem Glaubensfeuer. Du brauchst andere Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, von denen du dich inspirieren, auch herausfordern lassen darfst. Aber auch denen du mit deinen Gaben dienen kannst. Und aus deinem Erfahrungsschatz teilen kannst. Mit 16 Jahren bin ich von zu Hause weggezogen. Ich habe dann in den kommenden Jahren mehrmals meinen Wohnort gewechselt. Und was ich immer als erstes tat, ich suchte immer den Anschluss zu einer christlichen Jugendgruppe. Und dort, wo es keine gab, dort haben wir eine gegründet. Es braucht immer jemand, der sagt, ich habe das Bedürfnis, ich wünsche mir das. Und da waren dann zwei andere, die sagten, okay, das wäre auch eine gute Idee. Und aus dieser Jugendgruppe entstand dann sehr viel, bis hin, dass Menschen auch zum Glauben kamen und heute im Ausland sind, für Jesus unterwegs sind. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich suchte den Anschluss, ganz wichtig in diesem Alter, zu Gleichaltrigen, mit denen man den Glauben teilen konnte, natürlich auch ganz viel Spaß erleben konnte. Und so kam dann mein Lehrmeister, als ich 18 Jahre alt war. Wir hatten da auch so eine wie Familiengemeinschaft. Und der kam zu mir und sagte, Andi, ich glaube, aus dir gibt es mal einen Evangelisten. Und das war nicht mein Plan. Er sagte eigentlich wortwörtlich Prediger. Und mit Prediger konnte ich nicht so viel anfangen. Ehrlich gesagt, da waren meine Erinnerungen nicht die besten. Aus dir gibt es mal einen Prediger. Okay, er hörte mich unter der Dusche predigen. Er fand das ganz amüsant einmal. Und zwischendurch habe ich dann den Schweinen vorgepredigt. Das war so meine Lehrstunde dort im Schweinestall. Aber er hat mich gekannt und er hat auf Gott gehört. Ich habe viel gelernt von diesem Lehrmeister. Und er war nicht der Letzte, der das in mein Leben hineingesprochen hat. Und ebenso war für mich in Stein gemeißelt. Das war schon von Kind auf so. Und das ist ganz wichtig für die jungen Leute, die jetzt auch ungebunden noch sind. Es war für mich in Stein gemeißelt, ich werde nur eine Frau heiraten, die erstens mit Jesus unterwegs ist und zweitens meine Berufung teilen kann. Und das hat Gott zum Glück auch noch geschenkt. Wenn du willst, dass dein Feuer nie ausgeht, umgib dich mit Menschen, die eine Leidenschaft in sich tragen, Jesus nachzufolgen. Jesus an erster Stelle zu setzen. Ich meine, alle, die ein Interesse teilen, die treffen sich, sogar die Fußballfans. Und im Glauben ist es noch viel wichtiger, dass wir unseren Glauben teilen können mit unseren Mitmenschen. Wenn kein Holz mehr da ist, verlischt das Feuer. Zweite Essenz, gib das Feuer weiter. Für mich war das immer selbstverständlich, meine Eltern haben das vorgelebt, glaube ich, dass ich wusste, alles, was Gott mir anvertraut, gehört Gott. Da bin ich nicht der Besitzer. Es gehört Gott. So sollen wir Gott alles zur Verfügung stellen, alle unsere Fähigkeiten, Ressourcen, unsere Möglichkeiten, unsere Zeit, damit wir eines Tages als gute Verwalter der vielfältigen Gaben vor Gott gelten dürfen. Als Jesus dem Paulus begegnete vor den Toren Damaskus und ihn von diesem hohen Ross herunterholte, da stellte Paulus zwei Fragen. Die erste Frage war, wer bist du? Und die zweite Frage, was soll ich tun? Wenn die erste Frage in deinem Leben beantwortet ist, wer Jesus ist, dann ist auch beantwortet, wer du bist, wer deine Identität ist. Und dann kommst du unweigerlich zur zweiten Frage, wo du fragst, was soll ich tun? Was ist mein Auftrag? Gott hat mir so viel geschenkt. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Und jetzt, was soll ich tun? Und Paulus fragt das im Römerbrief Kapitel 10, Vers 14 noch einmal. Das ist mehr eine rhetorische Frage, die er dort stellt. Wie sollen Menschen zum Glauben finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen Gottes Botschaft verkündigt? Unser Auftrag ist, Gottes Botschaft, sein Feuer weiterzugeben. Und Menschen, die nicht das teilen, was sie von Gott bekommen haben, die gleichen immer mehr dem toten Meer. Das tote Meer hat keinen Abfluss. Das ist tot. Ein gesundes Christsein kann sich nur entwickeln, wo Input und Output in die Balance kommt. Da entwickelt sich ein gesundes Christsein. Und seit meiner Hinwendung zu Jesus begann diese feste Überzeugung zu wachsen, ich kann mit meinem Leben einen Unterschied machen. Hört ihr? Nicht mehr die Lüge, Andi, es wäre besser, du würdest gar nicht leben, sondern ohne dich fehlt etwas. Du machst einen entscheidenden Unterschied. Das ist die Wahrheit von Gott. Und das gilt genauso für dich. Egal, welche Nationalität du hast, welche Hautfarbe du trägst, welche Fähigkeiten du vorweisen kannst, spielt keine Rolle. Ohne dich fehlt etwas. In der Mannschaft von Jesus. Da fehlt ein Stürmer, da fehlt ein Verteidiger, da fehlt ein Torwart. Das ist dann ganz tragisch. Ohne dich fehlt jemand. Wie kann mein Feuer für Jesus auch über Jahrzehnte heiß bleiben? Und jetzt komme ich zu dem alles entscheidenden Schlüssel, den ich mich mit euch teilen möchte. So die dritte Essenz, behalte ein weiches Herz. Gott sagt, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust heraus und schenke euch ein lebendiges Herz. Ein lebendiges Herz, ein pulsierendes Herz, ein Herz, das empfangen kann, ein Herz, das mitfühlen kann. Robert Clinton hat 1300 historische und zeitgenössische Biografien von christlichen Leiterpersönlichkeiten untersucht. Und seine Schätzung läuft auf dasselbe Resultat hinaus, was wir schon bereits in der Bibel finden. Zwei von drei Leitern nehmen kein gutes Ende. Diese Untersuchung ist jetzt schon einige Jahre her, 20, 25 Jahre. Vielleicht hat sich da etwas verändert in unserer Landschaft. Das kann sein, dass wir etwas gelernt haben, dass Scheitern zu unserem Leben gehört und dass Scheitern nicht das Ende ist. Ja? Dennoch, zwei von drei Leitern nehmen kein gutes Ende. auch wenn das nur annähernd stimmen wird, es ist immer noch eine horrende Zahl. Wenn das stimmt, nur annähernd, ist das sehr alarmierend. Schau dich jetzt mal links und rechts um. Wer sitzt links und wer sitzt rechts von dir? Schau mal diese Personen an. Und wenn du jetzt zu diesem Drittel gehörst, das gut enden wird, dann wird diese Person links und rechts von dir kein gutes Ende finden und ihren Glauben verlieren. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Moment mal, wir sind ja keine Leitungspersonen. Okay, darüber kann man sprechen oder diskutieren. Aber ich glaube, der gleiche Mechanismus wirkt, ob du Pastor bist oder Mutter von drei Kindern, der gleiche Mechanismus wirkt auch in deinem Leben. Und ich möchte das illustrieren an einer eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe erlebt, gerade am Anfang auch von meiner Zeit hier in St. Gallen, wie junge Menschen zum Glauben gekommen sind. Und ich habe so das Gefühl, ich habe alles gegeben. Ich habe mein ganzes Leben investiert. Ich habe nichts zurückgehalten. Und da gibt es heute Männer und Frauen, die gehen nicht mehr den Weg mit Jesus. Die haben sich distanziert. Die haben Jesus den Rücken zugekehrt. Und das kann mich heute noch so schmerzen, dass ich weine. Weil wir haben so vieles erlebt. Und das schmerzt auch heute noch. Und dann ist die springende Frage, wie gehe ich damit um? Ich kann mir Vorwürfe machen. Und es gab auch Momente, wo ich mir auch Vorwürfe gemacht habe. Habe ich mich zu wenig um sie gekümmert? Ich hätte noch mehr tun können, ich hätte vielleicht mehr beten sollen. Dann kommen vielleicht noch Vorwürfe von Eltern oder von Bezugspersonen und von ihnen selbst, dass sie sagen, Andi, du hast mich enttäuscht. Auch das hat es schon gegeben in diesen Jahren in meinem Dienst, dass Leute gesagt haben, du hast mich enttäuscht als Pastor. Darum, oder? Werde ich einen anderen Weg einschlagen. Und dann ist das Fazit ganz schnell da, dass ich sage, ich habe versagt. Ich bin ein Versager. Übrigens etwas, was Robert Clinton als ein Grund herausgefunden hat, dass christliche Leiter aufhören, dass sie sich als Versager fühlen und sagen, ich habe versagt, ich mag nicht mehr. An solchen Erfahrungen kann mein Herz hart werden. Es war so 2012, wo ich auch einen persönlichen Tiefpunkt hatte. Und zwar habe ich meinen Dienst reflektiert und ich habe gemerkt, einiges ist ganz anders rausgekommen, als ich mir das vorgestellt habe, auch in unserer Gemeinde. Ich war enttäuscht, vor allem über Gott und über mich selbst. Und wir gingen da zu der Fasten- und Gebetswoche von der Evangelischen Allianz. Und ich habe am ersten Tag mein Herz geteilt und gesagt, wie ich mich fühle. Und jetzt war das ganz spannend, was dann passierte. Die anderen Pastoren aus unserer Stadt oder Region, die haben mich nicht belehrt, sondern die haben auch ihr Herz geteilt und haben mich ermutigt und für mich gebetet. Und in diesem Augenblick oder in diesen Tagen öffnete sich mein Herz wieder. Meine Verkrampfung öffnete sich wieder, sodass ich wieder empfänglich wurde für Gottes Reden und für sein Wirken in mir und an mir. Darum achte auf dein Herz. Zum Beispiel, wenn Menschen zynische Aussagen machen, dann kommt das daher, dass irgendwo eine bittere Wurzel gewachsen ist. Achte auf dein Herz. Was ist, wenn Gott nicht so auf deine Gebete antwortet, wie du dir das vorgestellt hast? Was ist, wenn Gott Not zulässt, eine Katastrophe über dein Leben hineinbricht? Oder vielleicht auch über deine Nation, zu der du dich zählst. Ein Schicksalsschlag, eine Krankheit Gott zulässt. Was ist, wenn Menschen dich enttäuschen, Vorbilder zerbrechen? Wenn eine Gemeinde dich enttäuscht? Das sind alles Dinge, die passieren. Wir leben in einer gefallenen Welt. Das gehört dazu. Und es gibt Dinge, da haben wir nie eine Antwort. Da werden wir nie eine Antwort kriegen in diesem Leben, wieso das oder dieses oder jenes passieren musste. Und an solchen Erfahrungen kannst du und kann ich ein schweres Herz bekommen, uns zuschließen, uns verschließen und hart werden. Und ab diesem Moment, wo du dein Herz hart werden lässt, verschließt du dich dem Wirken vom Geist Gottes. Das kann situationsbezogen sein, das kann auch personenbezogen sein, auf bestimmte Beziehungen beschränkt sein. Aber ab dem Moment, wo du dein Herz hart werden lässt, verschließt du dich dem Wirken des Heiligen Geistes. Und Gott kann nicht mehr zu deinem Herzen sprechen. Er kann nicht mehr zu dir reden. Er kann dich nicht mehr verändern, weil du zugemacht hast. Weil du sagst, das ist endgültig vorbei. Und das sind dann so Geschichten, die dann dazugehören, wenn du wieder ein weiches Herz kriegen möchtest, dass du dann sagst, ich lass los, ich besitze nicht, ich habe keinen Anspruch auf Menschen. Ich vergebe mir selber, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich versagt habe. Ich vergebe dem anderen, der schuldig geworden ist an mir. Und das nenne ich die Theologie des weichen Herzens. Und die habe ich mir angeeignet. Und ich könnte da noch manche Geschichte erzählen. Die Theologie des weichen Herzens. Ich hatte dann auch eine Bibelstelle, die zu mir gesprochen hat. Das war so eine Bibelstelle, die hat mich wie geheilt. Und da drin, im Römerbrief, da sagt ja Gott, ich bin der Töpfer. Du bist der Ton. Und ich habe mich aufgelehnt gegen Gott, gegen sein Wirken, gegen sein Handeln. Und er hat mir jetzt gesagt, Andi, schau mal, wer ist da der Töpfer? Wer ist der Ton? Und wer sagt, wer nicht zufrieden ist? Du bist der Ton. Ich bin der Schöpfer und der Töpfer. Ich mache, was ich will und das ist gut. Und das hat... Da konnte ich loslassen und sagte, Jesus, ich kapituliere vor dir. Du kannst mit meinem Leben machen, was du willst. Es gehört dir. Ich stehe dir zur Verfügung. Und ab dem Moment wurde mein Herz wieder durchlässig für Gottes Wirken. Zum Schluss möchte ich euch einen Vers auch noch mitgeben, der mich begleitet hat alle diese 20 Jahre hindurch, auch aus einer Situation herausgeboren wurde, bei dem ein junger Mann sich von mir distanziert hat, der gesagt hat, wie du glaubst, wie du auch Gemeinde leitest, da kann ich nicht mitgehen. Ich sehe das anders. Und da kamen dann die Fronten auf. Und da hat es einen Vers gegeben, der hat mir so unheimlich gut getan und der hat mich so im Stillen begleitet all den Jahren. Und dieser Vers spricht eben von diesem weichen Herzen, das durchlässig empfindsam ist für Gottes Impulse. 1. Thessalonicher 2, 8. Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, sagt Paulus, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein ganzes Leben, auch mein Herz, auch meine Emotionen, meine Sorgen, meine Hochs und Tiefs, mein ganzes Leben, mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Es ist Gottes Liebe, die unser Herz erweicht, die unser Herz empfänglich macht für sein Reden, aber auch empfänglich macht, dass wir wieder aufeinander zugehen, dort, wo sich Fronten gebildet haben, dort, wo wir anderer Meinung sind. Es ist Gottes Liebe, die dein Herz wieder weich lassen kann. Und auch wenn Verletzungen und Enttäuschungen in dein Leben hineingekommen sind. Diese Liebe kann diese Verletzungen und diese Enttäuschungen herauswaschen. Ich hatte eine solche Zuneigung zu euch, dass ich bereit war, nicht nur Gottes gute Nachricht mit euch zu teilen, sondern auch mein eigenes Leben. So lieb hatte ich euch gewonnen. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir uns öffnen dieser Liebe gegenüber. Wo wir unser Herz Gott entgegenstrecken können. Vielleicht auch dort, wo dein Herz hart geworden ist. Wo dein Feuer erloschen ist. Wo nur noch etwas Glut übrig geblieben ist. Ich wünschte mir, wir könnten so kulturübergreifend füreinander beten. Es ist absolut kein Muss. Aber ich schlage vor, für alle, die miteinander beten möchten, dass ihr aufsteht und dann schaut, so nicht größer als 4 Gruppen macht und wenn möglich gemischt, kulturübergreifend, dass ihr aufsteht, euch zusammentut und dann dürft ihr noch sagen, wie euer Name lautet. Aber nicht mehr. Keine Biografien erzählen. Keine weiteren Erklärungen, nur den Namen. Und für alles andere haben wir nachher noch Zeit beim Mittagessen. Nur den Namen austauschen und dann betet füreinander. Dass dieses Feuer des Glaubens von Jesus neu in deinem Leben sich entfachen kann. Dass das Glaubensfeuer, das vielleicht erloschen ist, neu sich entzünden kann. Wenn der Heilige Geist mit seinem Wind hineinbläst, dann kann aus Glut ein Feuer entstehen. Und da können wir einander einfach segnen. Und das wünsche ich mir. Ich möchte den Raum freigeben, wie ihr euch fühlt. Es muss niemand, aber ihr dürft jetzt aufstehen und euch irgendwie sortieren, 4 Gruppen. Und dann betet füreinander. Segnet euch mit diesem Feuer des Glaubens. Amen. Ich möchte Bereket bitten, nach vorne zu kommen, der Pastor von LKC. Kommst du noch nach vorne? Wir möchten euch einladen zum Mittagessen, dass ihr noch zurückbleibt unten im Bistro. Habt ihr schon vorbereitet, auch in der Spielzone gibt es Möglichkeit noch zum Essen, dass wir genügend Platz haben. Herzlichen Dank für alle Vorbereitungen.
Wir wollen Andi zum unserem Land schicken, weil er muss seine Mission sein dort. So, bevor er gehen dort, er muss unseren Buchstaben lernen. So, das ist so viel. Vielleicht nach dem 10 Jahren. So, als Geburtstag, ich habe von ihm gebracht, von unserer Gemeinde. Das ist unser Buchstaben. Und ich schenke dir.
Also, das wird eine Mission. Ich kann nicht mal eure Namen. Es ist wirklich manchmal peinlich. Ich kann die Namen einfach nicht merken. Also Bereket geht jetzt mittlerweile. Und er so Mose und Paulus, Ephraim, ja. Aber sonst entschuldige ich mich immer wieder. Ich sage dann einfach Sister oder Brother. Die kennen ja immer mich und sagen, hallo Andi. Wie geht's? Und ich, Entschuldigung. Gut, wir möchten noch einen Segen sprechen und auch für das Essen beten. Darf ich dich bitten, das zu tun für uns?
Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag. Du hast auch durch Andi ein kostbares Zeugnis für uns gegeben. das wir können in unserem Leben führen kann in deinem Weg. Wir danken dir. Wir loben und preisen deinen Namen. Wir auch danken für Kirchebild, Gemeinde hier in diesem Haus, dass sie haben uns seinem ja, Liebe vor uns gegeben. Wir danken dir. Auch in diesem Nachmittag segne diese Speise, segne unsere Gemeinschaft. Wir loben und preisen deinen Namen. Im Namen Jesus Christus. Amen.
Ihr dürft noch stehen bleiben. Wir singen noch ein Schlusslied hier oben und dann geht's dann weiter.
Streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour on, I turn back to when the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun shining down on me, when the world's all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, lilies painting the offering, blessed be your name. Every blessing you pour on, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Your name. be your glorious name.
Also, wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag und einen guten Dunger. Lasst euch überraschen, was alles rumsteht.